Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Golf in Leicht, dem Nummer 1 Podcast für dein Golfspiel. Egal ob es Tipps für deinen Schwung, das kurze Spiel zur Strategie, Equipment, Mentaltraining oder der Technik sind, in diesem Podcast geht es darum, dass wir mit leicht umsetzbaren Tipps und Tricks dein Golfspiel und damit dein Handicap schnell und langfristig verbessern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören dieser Folge. Mein Name ist Fabian Bünker, ich bin PGA Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Und ein weiterer besonderer, kein Studiogast, aber Interviewgast wartet auf dich heute. Und zwar kein anderer als Ted Long, mit dem ich 12 Jahre, ich sag's mal so, zusammenarbeiten durfte in St. Leon Roth. Manchmal zusammenarbeiten musste, ja. Er lächelt jetzt hier, wenn ich in das Video schaue, wo ich, was wir hier auf Zoom laufen haben während des Interviews. Und Ted, wahrscheinlich kennst du ihn von Facebook, Instagram, Social Media, ist nicht nur einer der besten Trainer, die wir in Deutschland, vielleicht sogar in Europa oder weltweit haben, vor allem was das Thema Nachwuchs- und Leistungsgolfer angeht, sondern ich habe mich immer gefragt, auch als junger Mann schon, krass, woher nimmt der diese ganze Energie und die ganze Motivation? Und genau darüber sprechen wir. Wir sprechen über das Thema Nachwuchsgolf und Leistungsgolf. Also alle Eltern, nicht alle Eltern, die Kinder haben, alle Eltern haben Kinder, aber alle Erwachsenen, die Kinder haben und die Golf spielen, die sollten jetzt ganz genau zuhören und am besten so ein Blatt Papier nehmen und sich Notizen machen. Denn Ted weiß, der kennt tatsächlich den Weg, denn er hat ihn mit seinem eigenen Sohn, der jetzt nicht nur professionell spielt, sondern tatsächlich ja die Tourkarte hat, dem Hurley hat er ihn mitgemacht und durchlebt. Und Ted, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit hast. Wobei, wir nehmen dieses Interview in Zeiten von Corona-Shutdown auf. Also wir Golflehrer haben Zeit und Ted sagt mir gerade, er genießt die Ruhe. Ted, schön, dass du da bist. Vielleicht sagst du selber noch mal ein paar kurze Worte zu dir.
Zu mir?
Ja.
Alt, fett, entspannt.
Aber einen dicken Bizeps. Wer das letzte Bild auf Facebook gesehen hat,
weiß das jeder. Ja. Wenig Haare, aber dicke Bizeps. Nein, ich meine, ich bin so ein Diplom-Informatiker und ich habe das so 4 Jahre lang gemacht und war sehr erfolgreich, aber ich habe gemerkt, irgendwas fehlt mir im Leben. Ich habe dann versucht zu spielen und damals war es Wild West of Golf. Es gab keine Pro-Golf-Tour, Challenge-Tour, nur die Top 2 sind weitergekommen und ich habe die ganze Zeit immer Unterricht gegeben. Davor war ich ein Football-Trainer. Und war sehr erfolgreich damit. Und ich habe dann immer meine, dann habe ich meine Ex-Frau kennengelernt. Ich suche meine nächste Ex-Frau noch übrigens. Und sie hat immer zu mir gesagt, du bist ein viel besserer Trainer als Spieler. War schwer zu widersprechen war. Und das hat sich dann so entwickelt. Und dann, ich kannte Dietmar Haupt sehr gut und er hat mich mehrmals gefragt, nach St. Leon zu kommen und dann habe ich den Sprung gemacht, was natürlich eine gute Idee war und es hat sich so entwickelt, aber die Arbeit mit Kindern, Jugend, das liegt mir. Der Hurley, das ist ihm immer peinlich, weil egal, ob wir in Rewe sind oder irgendwas, ich will immer mit fremden Kindern spielen und sprechen. So.
Das kann ich bestätigen, ja.
Nein, wirklich, ich liebe Kinder, die sind so unschuldig und du kannst denen alles erzählen, ne? Und wirklich, die glauben dir. Mein Neffe hat mich letztens, habe ich mit ihm gesprochen, hat gesagt, übrigens, ich wollte dir was erklären. Ich habe gesagt, ich habe wirklich gedacht, dass du doch Michael Jordan bist die ganze Zeit. Ich sage, wieso? Du hast mir gesagt als Kind, als wir Basketball gespielt haben, dass du Michael Jordan bist, aber du hast dann nur so eine Kostüme, dass du in Ruhe dann dein Leben führen könntest. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich war erst 21, wo ich durchgeblickt habe, dass du doch mit Michael Jordan bist. Ich meine, dummes Zeug, Kinder erzählen und deren Aufmerksamkeit zu holen, ist vielleicht die Spezialität von mir.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen aus der Arbeit, die ich von dir in Leon Roth kenne. Jetzt mal, aber woran, das ist ja das, was immer gefragt wird, ne? Hey, mein Kind ist mein Kind talentiert, ist es nicht talentiert? Du hast ja irgendwie so ein Auge dafür, dass du, wenn ich das auch jetzt wohne ich nicht mehr in Leon Roth oder in Heidelberg, das heißt, wir sehen uns nicht mehr so häufig, aber wenn ich es auf Facebook bei dir vor allem verfolge, du hast ein Auge dafür, Talente zu entdecken und die auch tatsächlich zu fördern und wenn man das über die Jahre begleitet, auch tatsächlich wirklich extrem besser zu machen. Woran erkennst du ein Talent in einem Jugendlichen 10, 11, 12, 13? Was ist das, was deine Aufmerksamkeit da bekommt?
Well, es gibt unterschiedliche Dinge, die ein Kind, sag mal, einen Sportler gut machen. Erstens, das Kind muss eine Art Sportler sein, um wirklich ein Top-Spieler zu werden. Ich habe schon Spieler gesehen und entwickelt, die, sag mal, nicht so talentiert waren von
Technik oder was
als,
auch immer.
Hm? Als Sportler oder Ballgefühl, aber durch Fleiß sind sie sehr gut geworden. Das kann man wohl sagen. Aber du siehst gleich, wie ein Kind mit einem Schläger umgeht. Stefan Groß war, ich habe ihn trainiert von 5 bis 23. Er ist wenn nicht der erfolgreichste Amateurspieler Deutschlands. Und das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, er hat den Schläger in der Hand gehabt und ich habe gesehen, wie er es mit seinen Händen und Augen immer geguckt hat, das Ziel und immer so. Und ich habe gesagt, der Junge hat was da. Ne? Und das nächste ist, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Geigen Sie rum oder sind Sie fokussiert? Und ich sage dir was, ich habe schon Kinder, die 5 Jahre alt sind. Du siehst sie, sie gehen gerne alleine und die machen Wettbewerbe mit sich und du siehst diesen Fokus und diese Leidenschaft, wirklich mit dem Ball umgehen zu wollen. Hurley hat eine Gewohnheit gehabt, die habe ich nur einmal gesehen. Als kleines Kind, sag mal mit 3 oder 2, ging er gerne aufs Puttinggrün und hat den Ball nur noch 1 Meter nach dem anderen geschlagen, bis er kurz vorm Loch war und dann hat er ihn eingelocht. Das hat ihn wirklich gefreut, den Ball einzulochen. Ja. Und meine Freundin Oftersheim damals, wo ich war in Heidelberg bei den Amerikanern, die haben gesagt, Wahnsinn, wie er da puttet. Ich habe gesagt, ja, das ist schon Wahnsinn. Ich habe ob 11 Schläge innerhalb von 10 Meter gut ist, weiß ich nicht. Aber ich habe gesagt, der hat schon erkannt, dass der Ball ins Loch gehen muss. Aber irgendwann wird er das schon merken. Aber es ist die Art des Kindes. Und auch dann, wenn du anfängst, Kinder zu trainieren, wie schnell kannst du deren Aufmerksamkeit holen? Und auch, du musst ja auch provozieren und du musst auch Spiele machen, die unfair sind und die müssen verlieren. Und dann musst du gucken, wie gehen sie mit dieser, wie heißt es, Unfairheit?
Frustration oder Unfairness, ja.
Und wenn sie dann entschlossener, und wenn einer entschlossener wird und sagt, okay, irgendwas, nächste, dann weißt du, der Kerl ist knallhart. Dann weißt du, aus dem kannst du was machen. Und solche Kids musst du nur einmal oder ab und zu so sein, weil die besitzen jetzt diese Fähigkeit, im Kopf Dinge bearbeiten zu können, die unfair sind oder die hart sind. Mhm. Und andere Kinder, du musst denen das beibringen. Ich habe dann einmal Max Reis in Oftersheim, er war vielleicht 7 oder 8. Und das ist das Jahr, wo Brasil die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ja. Und ich habe dann so ein Tor aufgebaut, halb so groß wie das Loch. Und er hat so einen 1,5 Meter Putt gehabt. Ich habe immer diese Putts, die sind sehr wichtig für mich. Und ich habe gesagt, Max, wenn du den Ball jetzt einlochst als Tor, gewinnt Deutschland die Weltmeisterschaft gegen Brasil und du kriegst 100 Euro von mir. Dann war sein Fokus, die Augen so groß. Und er steht da und haut einen perfekten Putt. Und das Ding war so kurz vorm Tor, der wäre ins Loch gegangen. Ich habe ihn dann weggehauen. Und ich habe gesagt, die da, weil die da war der Torwart von Brasil. Der war so sauer, der hat mich angegriffen, geschlagen, versucht, gib mir das Geld. Der versucht, in meine Hosentasche das Geld zu holen, alles. Und jedes Mal, wenn ich was von ihm brauche auf dem Platz, bei der Bundesliga oder irgendwas, dann sage ich immer zu ihm, dass er weiß. Und das sind Momente, wo das Kind denkt, oh, das ist unfair, du bist ein scheiß Kerl und so weiter, aber du siehst diese Entschlossenheit, die sie besitzen. Und dann kannst du das nur kitzeln und kannst es bewässern und wachsen lassen. Mhm. Aber das brauchen Kinder. Ich meine, intelligent und nett ist schön, aber ich habe auch andere Kids gehabt und die waren in meiner AK-14-Mannschaft, sagt Leon, und du weißt, was das heißt, die waren super Spieler. Mhm. Und die haben teilweise dann, ich habe immer geguckt, dass die ab und zu um einen Euro spielen, um denen zu zeigen, mit einem Euro, wie viel fokussierter sie trainieren. Und ich habe gesagt, jetzt mit einem Euro habe ich euren Fokus jetzt kontrolliert. jetzt musst du wissen, wie kannst du das machen ohne einen Euro, weil du besitzt diese Fähigkeit. Du musst lernen, wo ist der Schalter, dass du das einschalten kannst, dass du dann dein Konzentration auf einer höheren Niveau schaffen kannst. Und dann Hurley, der natürlich sein Leben lang gezockt hat, da bei den Amis da, seit ja. 7 hat er Geld gezockt, hat dann 2 geholt, nee, 3, und die haben dann so eine Puttrunde gemacht. Und am Ende haben sie so ein Stechen gehabt, 1,5 Meter. Und dann habe ich gesagt, ich kann dann dazu. Ich sagte, mach dir das dann 4er. Und der eine, der mit Hurley geputtet hat, der ist ein sehr intelligenter Junge, ne? Der Bürgermeister. Mhm. Und der hat dann gleich zum Hurley gesagt, nee, mach du das, mach du das. Und in dem Moment war es schon eine Visitenkarte. Der eine will es wissen, weil er sagt, jeder gute Sportler unter Druck, gib mir den Ball. Und der andere, es war schön für ihn dabei zu sein.
Ja.
Und ich müsste das dann akzeptieren, als das ist halt, wie er ist als Mensch. Weil wenn du im Training nicht den entscheidenden Schlag machen willst, dann kannst du es vergessen im Spiel. Und das heißt nicht, dass der ein schlechter Junge ist. Ich habe ihn wirklich genossen. Und er hat auch uns geholfen, eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Und er wird jetzt Anwalt. So, ich hoffe, in anderen Wege ihm geholfen zu haben, sein Fokus und sein Ziel im Leben das durchziehen zu können. So, das würde ich sagen, sind die Wege, wie ich das dann aussortieren für Kinder. Und ich weiß auch, Kids, die zum Beispiel Fußball spielen, die sind hyperaktiver als andere Kids, die kein Fußball spielen, weil es ist ein Spiel, wo es viel Bewegung gibt. Und du musst nur noch gucken, dass sie ein Interesse für Golf haben und es das denen Spaß macht. Und nicht so technisch wird und nicht so strukturiert. Schon Struktur, aber nicht so viel Disziplin, ja, dass ich sage, ah, da habe ich keinen Bock, das ist so wie in der Schule.
Ja.
Und dann irgendwann, wenn sie merkt mit 13, 14, dass es doch nicht so gut wird mit Fußball, die sind dabei gewesen und die sind besser geworden. Die sind gute Sportler, die sind auch sehr fit meistens. Mhm. Und dann machen sie einen Riesenschub nach vorne. So ist es unterschiedlich. Du kannst nicht, das gibt kein Muster oder Schablone, wie du sagst, ein Kind soll sich entwickeln. Du musst nur noch wissen, was besitzt der Kind. Ich habe bis 18 alle Jahreszeiten, weil ich Amerikaner bin, Sport gespielt. Und so, ich genieße Mannschaftssport. Ich finde es sehr wichtig und ich tue Kids sogar ermutigen, weiter Sport zu spielen. Ich finde es nicht so wichtig. Ich finde es gut, dass eine mit 14 ein Handicap 0 oder 1 hat. Das ist schon nicht schlecht. Aber ich finde es auch wichtiger, dass eine einstellig ist und spielt gleichzeitig auch Handball oder Fußball und entwickelt sich als Mensch körperlich und alles. Und die müssen einen viel härteren Weg gehen als Golfer. Ich meine, du musst dir vorstellen, das Schlimmste, was einem Golfer passieren kann, ist, es regnet, du schiebst einen Putt aus einem Meter vorbei. Ja. Und manche ist das ein Horror. Und ich weiß noch, wo ich in der Auswahl gespielt habe, in Washington D.C. mit 13, 14. Wir haben wirklich bei minus irgendwas Grad in kurzer Hosen gespielt, am Potomac, am Fluss da. Ja. Und unser Trainer, der hieß Wolfgang, war ein Deutscher. Und unser Torwart war irgendwie verletzt und dann hat er gefragt, kann jemand anderes Torwart spielen? Ich habe natürlich sofort die Hand hochgemacht. Wir haben 15-1 verloren oder irgendwas. Aber ich dürfte die lange Hose anziehen.
Die war warm, okay.
Ja, aber das sind Dinge, die normale Sportler mitmachen, wo ein Golfer nicht mitmacht. Ja. Und wenn du jemanden hast, der das hinter sich hat und das ist Alltag für ihn, alles, was du mit ihm anfängst, ist wirklich ist nichts.
Ja.
Und für die anderen, oh, es tut weh, oh, weil ich habe immer so, wenn wir Wettbewerber machen, so Strafrunden wie im Biathlon, wo sie dann entweder Liga stützen oder eine Runde rennen müssen, du merkst, wenn sie müde werden, oh, ich bin müde, ich sage, Junge, wenn du nicht gut wirst, du kannst zumindest fit werden. Ist das deine Tochter da?
Meine Tochter gerade ins Podcast
interviewt. Schatzi, grüß dich. Ja, hast du das Glück, dass du aussiehst wie deine Mama, oder?
Ja. Mensch, bist du hübsch. Ted, wir schneiden das nicht hier. Du musst jetzt aufpassen, was du sagst.
Du musst Schatzi, guck mal mein Gesicht an. Du, wie alt bist du jetzt? 8, 7, 9, irgendwas?
5.
Ja. Nur 5. Du bist so hübsch mit 5 geworden. Ich habe 60 Jahre gebraucht, um so hübsch zu werden. Ist das nicht der Wahnsinn? Du schaffst es in 5 Jahren.
Also für die Zuhörer gerade, meine Tochter ist gerade ins Studio gekommen und hat hier die Podcast-Aufnahme etwas gesprengt. Die kleine Maus Jette, gerade 5. Aber da sind wir schon beim Thema, Ted. Jetzt, meine Maus ist 5, mein Sohn ist 3. Hurley ist
24.
24, Junge. Ja, den kenne ich auch schon. Ja, Wahnsinn. Jetzt gerade, das auch nochmal Glückwunsch nachträglich, du zum Golflehrer des Jahres, Hurley zum Spieler des Jahres gewählt worden, als Family Long sozusagen. Hurley spielt ja auch schon sein Leben lang Golf, hat andere Sportarten nebenbei gemacht. Ich habe ihn in Leon Roth miterlebt, natürlich auch in all der Zeit. Was war dein Plan für Hurley? Weil ich weiß, dass du einen Plan im Kopf hattest. Vielleicht kannst du den mal, und der war sicherlich ab irgendeinem Zeitpunkt auch darauf hinaus, dass er die Möglichkeit zumindest haben sollte, als Profi es zu versuchen. Aber was ist dein Plan gewesen? Weil du bist, das muss ich sagen, zum Beispiel einer der Ersten gewesen, der damals auch in Leon Roth angefangen hat, von Junior-Tees zu reden. Ne?
Yeah.
Dass du gesagt hast, wenn mein Sohn jetzt von Gelb hinten spielen soll, der ist 9, der hat gar keine Chance und der hat auch keinen Spaß. Der muss also von,
yeah, that's von irgendwelchen
Front-Tees, also Forward-Tees spielen. Vielleicht kannst du mal anhand Hurley als Beispiel erklären, was sind deine Ideen gewesen für die einzelnen Phasen seiner Entwicklung? Worauf hast du Wert gelegt in den einzelnen Entwicklungen? Weil das ist ja auch was, was A, uns Trainer, aber B, natürlich auch Eltern draußen beschäftigt. Was kann ich jetzt mit meiner Tochter, die jetzt 5 ist und gerade einen Eagle in der Hand hat hier, einen Playmobil Eagle, was kann ich mit der jetzt im Golf machen und was mache ich mit der, wenn die 14 ist? Natürlich immer auch individuell, aber was...
Ich habe über Satellit AFN gehabt, der amerikanische Sender für Sport. Und ich habe mit Hurley schon mit Baseball angefangen. Sein Lieblingsfilm aller Zeit ist Space Jam mit Michael Jordan. Ja, ja. Und ich habe so oben an der Wand so einen Plastikkorb gehabt. Und er ist immer auf dem Sofa gesprungen und habe Dunks gemacht und da Shows von außen. Wir haben auch viel Cricket geguckt, Baseball. Ja. Wir haben in unserem Wohnzimmer Baseball immer gespielt und er hat immer amerikanischer Fußball geguckt. Und Fußball, ich habe alle Sportarten, Ping-Pong, Tischtennis haben wir, ich habe eine Platte gekauft, als er älter geworden ist, das haben wir ununterbrochen. Wir haben ununterbrochen Sport gespielt und ich habe ihn nie begrenzt. Ich habe ihn immer das spielen lassen, was er spielen wollte. Natürlich in Deutschland gibt es wenig Baseballmannschaften.
Ja.
Einmal war der Amerikaner Henry Village da in Heidelberg und ich habe mit ihm da Baseball trainiert und dann kam so eine Jugendmannschaft und die haben dann trainiert und hat zugeguckt und hat gesagt, they're horrible. Er gesagt, ich bin besser als die. Und der Coach hat ihn gesehen und hat gesagt, hey, der kann ein paar Schläge mit uns machen. Und der Hurley hat den Ball weggehauen jedes Mal. Und der Coach hat gesagt, das ist ein Wahnsinnstalent. Er gesagt, der könnte mit uns mitspielen. Ich habe gesagt, was ist eure Altersgrenze? Er gesagt, 10 bis 11. Ich habe gesagt, der ist nur 8. Und er war schon weit entwickelt in alle Sportarten. Wichtig für Eltern zu verstehen ist, es ist egal, was du denkst. Es ist egal, ob du glaubst, dein Kind sollte Turner werden oder Leichtathletik oder lass das Kind seinen eigenen Weg aussuchen. Und das Kind wird auch wissen, wann er wechseln will. Du musst ihn nur begleiten, du musst ihm helfen, diese mentale Hürde zu überspringen, ob das dann ist, es tut weh oder irgendwas das ist, um besser zu werden. Und der wird seinen eigenen Weg finden. Er hat immer genossen, der hat immer in der Wohnung geübt und so weiter. Und es war wahrscheinlich erst mit 6, 7, wo du gemerkt hast, der war technisch sehr talentiert, obwohl ich ihn mit 3 nur mitgenommen habe. Ich habe ihm wenig erklärt, also dass diese Hand da ist und diese Hand da. Mhm. Und ich habe ihn immer alleine Dinge machen lassen. Und zum Beispiel mit 4, wir haben immer die Bälle in Oftesheim gesammelt auf der Range. Ich habe abends dann die Bälle gesammelt und wir haben so einen Hügel gehabt. Und ich habe dann so einen Korb, so einen großen Korb unten auf dem Hügel gesagt, Moogs, chip the ball down into the Korb. Mhm. Hau sie runter in den Korb rein. Ja. Und der kam da mit einer Hand und hat sie eine nach dem anderen, wirklich hat 10, 12 Meter immer in den Korb reingeschlagen. Ich fahre immer vorbei mit dem Sammler und ich dachte, Leute, wie gut ist er? Mhm. Und dann einmal stoppe ich und ich mache die Tür auf und ich sage, ich nenne ihn Mowgli. Moog für Jungle Book, ne? Yeah. Und ich habe gesagt, Moogs, ich said, how the heck do you do that? Weißt du, was er gesagt hat? Dede, kannst nur machen, wenn du nicht dran denkst. Das heißt, er holt es aus dem Unterbewusstsein. Und ich dachte, mein lieber Mann, mit 4, das alles schon zu begreifen. Ne? Einmal, wo er 8 war, wir haben gespielt, das 8. Loch in Oftesheim, ist ein paar 5 und ich war immer noch lang genug, um das Grün mit 2 zu erreichen. Ich war vielleicht, was war ich? 43. Und wir saßen da und haben gewartet. Ich habe meinen Driver gegeben und habe einen Ball runtergeschmissen. Sag, Moogs, hit us a shot. Und er nimmt den Driver in die Hand, holt aus, perfekt, trifft das Ding perfekt. Er hat noch nie einen langen Schläger dann gehabt. Ich sagte, Jesus, how did you do that? Dann sagte sie mir, Dede, kannst nur machen, wenn du ganz langsam ausholst. Wenn du zu schnell schwingst, du verlierst die Kontrolle des Schlägers. Ich habe gesagt, man, don't tell this kid nothing about golf. Ich meine, in dem Moment, wo du das siehst, das sind Dinge, die wirklich Leute erst mit 30 kapieren, unter Bewusstsein, Vertrauen und diese ganze Geschichte. Und dann, der hat gespielt bis 13 Fußball und er war sehr gut. Hurley kann mit dem Ball unheimlich gut umgehen. Er war ein sehr guter Stürmer. Und obwohl ich bevorzuge Mittelfeld, weil du mehr rennen musst. Mhm. Und aber er war lieber vorne. Aber es war sehr gut mit dem Ball, der konnte sehr gut schießen. Und aber Leute, die Trainer sind so schlecht. Ich meine, die sind manchmal meistens Fader, die keine Ahnung haben. Die gucken, dass deren Sohn vorne alles kickt. Und ich habe gesagt, this is a waste of time. Und dann habe ich gesagt, vergiss es. Ich meine, wenn es ein guter Trainer wäre, hätte er vielleicht bis 17 gespielt, bestimmt. Ja. So, aber das war sein Schicksal und das ist, wie es geht. Aber das Beste, was du machen kannst, ist Kinder unterstützen. Und ein ganz wichtiges Thema, und das habe ich jeden Tag. Eltern stehen da und denken, die wissen mehr über Golf oder Schwünge und versuchen, deren Kinder immer zu kontrollieren. Die denken zu unterrichten, aber es mehr kontrollieren. Und mit jedem schlechten Schlagen wollen sie immer Kommentare. Nein, du hast das gemacht. Oder, oh, der Ball ist links gegangen. Und alle diese Dinge. Und ich habe gesagt, das Einzige, was du deinem Kind beibringen kannst, weil du hast keine Ahnung, glaub mir das, ist Stärke. Und Stärke zeigst du, indem du dich nicht aufregst über schlechte Schläge oder über unperfekte Schwünge. Und dann, wenn sie, die Kinder, dann frustriert werden, du musst denen nur noch sagen, was glaubst du, was es ist, was hast du probiert, und du versuchst es dann rauszukitzeln, dass das Kind so eine Learning-Mentalität hat und nicht nur sucht eine passive Lösung für alles. Oh, wir machen eine Stunde mit Fabian aus und der hilft dir. Du willst Kids helfen, sich selber helfen zu können. Und wenn Eltern nur das machen würden und nach einer schlechten Runde anstatt rumstehen und sagen, oh, der Schmidt da drüben hat meinen Sohn wieder geschlagen, ich muss jetzt knicken, wenn der Vater vorbeigeht und alles. Du musst nur noch zeigen, wie du dein Kind liebst und wie stolz du bist. Wenn sie sauer sind, sei froh, weil dieses Sauerwerden ist eine Art Motivation, um trainieren zu wollen. Ich weiß noch, wo wir in Bad Ems, wir haben in 100 Schlägen gewonnen, die AK-14 Deutsche Meisterschaften. Und einer meiner Spieler hat eine Knieverletzung gehabt. Und dann habe ich Philipp Malari geholt. Der war 12 und hat Handicap 4 gehabt, glaube ich, aus St. Leon Roth. Und er hat keine Probe-Runde gespielt, er hat nur die in 4er Caddy gemacht und dann hat er selber gespielt. Und er hat, ich glaube, er hat 80 gespielt, was halt keine Schande ist, ne? Aber für ihn war es eine Katastrophe. Ja. Und als wir runterkamen auf der 18 mit der letzten Gruppe, ich habe links zum Putting Green geguckt und da stand Philipp die ganze Zeit und der war eine gute anderthalb Stunde vor uns und hat die ganze Zeit nur geputtet.
Nach der Finalrunde. Ist, ne?
Ja,
ist ja Finalrunde. Ja.
Der war sauer, aber er wollte seine Zeit nützlich machen und er wollte es nicht akzeptieren. Und das ist, wo du denkst, okay, der hat was Besonderes da. So, aber das ist etwas, wo wir Eltern auf jeden Fall besser werden müssen. Und Klammer eins, 50%, was ich weiß von Jugendlichen, habe ich mit Erfahrung als Sportler, als Kind und dann auch durch meine Arbeit mit anderen Kindern. Die anderen 50 kommen von Hurley, weil er ist mein größter Kritiker. Der hat mir einmal erzählt mit 14, wo er mit Rico Tomei so eine Vierer-Meisterschaft in Heddesheim, diese Ping-Vierer mitgespielt. Ja, ich bin da mitgelaufen. Und Hurley hat dann zum Rico gesagt, oh komm Rico, gib Gas, lass ihn nicht kurz. Und eine meine zweite mentale Säule ist, immer als für nie vermeiden. Ne? Mhm. Und dann zwischen den Grün und Tee habe ich zum Hurley gesagt, Hurley, du musst ihm sagen, hau den Ball ins Loch, aber nicht was Negatives betonen. Ach, das will ich von dir nicht hören. Dann bin ich sauer, ich bin dann gegangen. Und dann nach der Runde, als er nach Hause kam, habe ich gesagt, jetzt muss man das besprechen. Und der hat dann gleich zu mir gesagt, wenn du denkst, wenn du rauskommst und versuchst, uns zu korrigieren, das hilft überhaupt nicht. Das lenkt uns ab und wir haben null Spaß dabei. Und ich müsste das dann akzeptieren. Und das hat mein Leben nicht nur als Vater, sondern als Trainer geprägt, weil ich wusste, Leute, wenn du was Positives machen willst, das treibt nur dann in die andere Richtung. Und ich hatte das, dann habe ich, es war schwer für mich manchmal, meinen Mund zu halten, aber ich habe dann immer so, von außen war ich viel, viel passiver und habe versucht, nur mehr und mehr Abstand von dem Spiel zu halten. Das ist auch eine große Sache für Eltern. Ja. Die laufen immer vorne und wollen immer Vorkehrdi machen und die rennen rum. Ich habe so einen Nationalspieler gesehen in Frankfurt letztes Jahr und seine Mutter läuft immer mit. Und ich habe sie gesehen, ich wollte auf die 16 und du musst dann hoch auf der 18 und dann 17 ist ein paar 5. Und ich habe sie gesehen, da wie sie aus dem Wald zum nächsten Loch gelaufen ist.
Ja,
und ich sah aus wie ein Pferd, was 100 Kilometer gelaufen ist. Und die Augen, diese Zweifel, dass die unbedingt vorne sein muss, um dass er kein Ball verliert. Ich habe gesagt, wie schwach muss der Junge sein, um das zu brauchen? Ich habe versucht, manchmal Vorkehr die Verhörlich zu machen und hat mich zusammengeschissen. Tada! Du bist nur da vorne, weil du glaubst, ich kann Fairway nicht treffen. Und ich habe
genau,
gesagt...
Das ist das Problem. Ne? Das ist das, was quasi transportiert wird damit. Ne? Genau. Aber lass uns mal auf diesen anderen Punkt eingehen, weil da wollte ich auch dich nachfragen, dass das ist mein Eindruck, dass es natürlich immer mehr Eltern gibt, die auch ihre Kinder intensiv betreuen im Golfsport, sei es bei Turnieren und so weiter. Am Ende sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass die Kinder zum Training, zu den Turnieren kommen. Aber wie können wir Trainer damit umgehen, weil du hast da jetzt wirklich eine Menge Erfahrung, wie kann man als Trainer damit umgehen, wenn es eben diesen Vater, diese Mutter gibt, die zum einen auf der Driving Range dabei stehen und meinen, unterrichten zu können und zum anderen eben, wie kann man auch vielleicht mit Eltern reden, dass sie dieses 4KD sein lassen, weil mein Ding ist immer, ich habe immer gesagt, du, irgendwann wird er in einer Situation sein und wenn es nur eine Mannschafts-Europameisterschaft in, keine Ahnung, Schottland ist, wo dein Sohn oder deine Tochter vielleicht spielt, wo du nicht dabei bist. Wie kann man da mit Eltern umgehen und wie kann man denen aus deiner Sicht erklären, dass sozusagen das dem Kind eher hilft, wenn man nicht dabei ist? Das ist ja das Ding.
Well, das Erste, ich meine, du musst nur einen Eltern als Schüler sehen und du musst sie dann in diese Schülerrolle reinbringen, dass sie auch das Gefühl haben, sie lernen von dir, wie sie dann, obwohl sie können sich sehen als Trainer, sie sind keine Trainer, okay? Ja. Die spielen die Rolle eines Trainers, aber sind sie nicht. So, du gibst sie einfach Aufgaben, zum Beispiel am Ende des Trainings, ich meine, es gibt keine Eltern bei mir im Training, okay? Ja. Das wissen sie. Mhm. Die bleiben weg, weil die verderben Spaß. Du merkst sofort, wenn Eltern dabei sind, das Verhalten des Kindes ist ganz anders. So, die sind weg. Am Ende... Ich hole mir immer die Eltern und sage, wenn sie da sind oder interessiert sind oder sind aus diesem Muster. Ich habe gesagt, okay, wir arbeiten hier und hier dran. Hier sind die Aufgaben. Die Kinder kriegen oft zum Beispiel Videos von mir, was sie dann machen müssen. Ich tue sie auch Fragen im Video. Warum machst du das? Was sollst du da? Dass die Eltern wissen und gibt den Eltern dann Aufgaben. Mhm. Dann die Leute, die hyperaktiv auf dem Platz sind oder irgendwas, du musst sie nur klären, was sie auf dem Platz machen müssen. Zum Beispiel, gib sie eine Liste von Dingen zu tun, dass sie beschäftigt sind. Erzähl mir, wie viele Fairways sind die Bälle eher links gewesen? Wenn es Wasser gab, wie hat er mit Wasser reagiert? Du gibst ihnen einen Haufen Aufgaben, Sachen, die du eigentlich wissen möchtest als Trainer, die sind nur Fakten. Die sind keine subjektive Bemerkungen, weil diese Subjektivität bezieht sich dann auf ein Wissen, ein Basiswissen. Wenn sie kein Wissen haben, dann denken sie was anderes. Und dass sie nur noch, okay, eins hier, eins da und wenn sie zurückkommen nach der Runde, die rufen dich an und sagen, ja, du hast recht, wenn es Wasser gibt, dann ziele so weit rechts. Und was für ein Ballflug hat er versucht zu schlagen? Und damit, du tust die Eltern erziehen, wie sie jemandem helfen können, passiv, ohne sich ins Spiel zu mischen.
Ja, und du kommst in eine Kommunikation rein. Ne?
Und dann nach einer gewissen Zeit, wo die Eltern das Gefühl haben, dass sie wichtig sind, jetzt hast du sie. Weil sie wollen diese Rolle haben, dass die wichtig sind. Und wenn sie wissen, sie dürfen nur noch dann machen, was du sagst, dann kontrollierst du alles. Ja. Weil ich meine, Eltern können schon Freunde sein in dieser Hinsicht.
Ja, klar, logisch. Und auch, also wenn sie schon dabei sind, auch natürlich so helfen. Das ist natürlich eine echt gute Idee, ja, sie so einzusetzen.
Ich habe das am Anfang nur gemacht, um sie abzulenken. Aber am Ende habe ich doch gemerkt,
Es hilft dir. Es hilft dir in der Analyse. Das ist wahr, ja. Lass uns nochmal, du bist ein erfolgreicher Mannschaftstrainer. Du hast, wenn ich das so aus der Ferne beurteilen darf, du bist damals nach Mannheim gewechselt, als es in Leon Roth einige Änderungen gab. Und du hast aus einer, ich darf das so sagen, so als Sportler, ja, aus einer Truppe, ich glaube, du holst das Maximum raus, was es so rauszuholen gibt aus Mannheim, was Anzahl an Spieler, die Qualität der Spieler, du hast wahnsinnig gute Spieler, das ist jetzt nicht negativ gemeint, was das Budget angeht, was all das drumherum angeht. Da gibt es tatsächlich ja Clubs in der direkten Nachbarschaft, die etwas anderes Potenzial haben. Was ist dein Geheimnis im Thema, weil da geht es ja mehr als um Trainieren, weil wenn man das auch verfolgt und weiß, wo deine Spieler sind, die sind teilweise in Amerika, das heißt, du siehst sie relativ selten. Natürlich kann man heute über WhatsApp viel kommunizieren. Was ist dein Geheimnis, um diese Erfolge, die du mit der Mannschaft letztendlich gefeiert hast, zu feiern und in deiner Führung der Spieler?
Ja, es ist ganz einfach. Du musst das Umfeld aufbauen. Und das Umfeld wird geprägt von Einstellung. Ich meine, ich sage immer, Attitude is King, ne? Einstellung ist König. Du musst eine Einstellung schaffen im Club, innerhalb der Mannschaft, wo die sich selber treiben oder fördern. Und wenn du das hast und du als Trainer lebst es, und nicht nur während Training, aber in deinem Leben, dann bist du das lebende Maßstab. Und du wirst sehen, außerhalb vom Golfplatz, die werden sich auch als Menschen entwickeln. Und dann natürlich in Mannheim, ich habe dann gleich gemerkt, dass die Hälfte waren gute Golfer, aber die haben nichts gehabt, was wir gebraucht haben, sag mal, um deutscher Meister zu werden. Und die müssen nicht alle Stefan Großes oder Paul Brüder oder Hurley oder wie sie alle hießen sein, aber die müssen schon eine gewisse Entschlossenheit haben und zu verstehen, okay, meine 74 ist teilweise wichtiger als Hurley 66, weil das ist unser letztes Ergebnis oder teilweise Streicher.
Ja.
Weil der Streicher hat schon entschieden,
ob
wir zum Final Four gefahren sind. Nee, wirklich. Und wenn sie akzeptieren, dass sie genauso wichtig sind wie die vorne und dass die Leute am vorne auch den anderen das Gefühl geben, dass sie genauso wichtig sind wie sie.
Ja.
Mensch, du hast eine Kultur da aufgebaut und dann in die WhatsApp-Gruppe, du siehst, wer kommt heute raus, wer ist da. Und wenn du dann da bist und guckst rum, du siehst die zocken oder machen die Übungen, die wir im Training gemacht haben und dann diese Einstellung lebt und das ist, was sehr wichtig ist und das ist, was meine Nachbarn nicht begriffen haben oder beziehungsweise das ist dein größter Marketingplan, weil die anderen Clubs, die beobachten dich immer, ne? Und die beobachten deine Spiele und wenn sie sehen, wie glücklich sie sind, und wie gerne sie spielen und wie gut sie unter Druck spielen, die denken immer, ah ja, das ist geil, und was machen die dort? Und dann, wenn sie Kontakt mit mir haben, ich meine, ich kann natürlich, mein Freund hat immer gesagt, Bärenhonig verkaufen, oder Bienenhonig verkaufen. Und, ja, weil du lebst diesen Art und das, was andere Kids wollen nicht nur Golfer werden, die wollen angesehen wie Sportler. Willst du lieber Brett Koepke, wie heißt der Koepke?
Bruce Koepke.
Bruce Koepke? Nee, der Brett Koepke. Einen Moment, Nico! Der schläft schon wieder. Der Nico lang pennt bei mir, der schläft nur. Egal, ob du Koepke sein willst oder willst du lieber jemanden sein, der Top 50 ist, Molinari, der ein super Spieler ist, aber der hat nicht die Bizepten, der hat nicht dieses Image. Mhm. Und wenn du das lebst, das wollen Sportler sein. Du hast auch andere Sportler, ich habe einen in meiner Mannschaft jetzt, das ist ein richtig Einzelgänger. Überall, wo er war, hat er immer Probleme gehabt. Ich habe ihn reingeholt und habe ihn nur noch gelobt, für wie fleißig er ist und alles. Und er fühlt sich wohl dabei, obwohl er ganz anders ist als die anderen. Mhm. So, du musst als Trainer wissen, du musst mit allen Spielern umgehen können. Du musst sie alle motivieren können. Die müssen das Gefühl haben, dass sie genauso wichtig für dich sind wie anderen. Wenn du das machen kannst, dann hast du eine Breitbande von Spielern, die dir wirklich helfen kann, alle diese Ziele der Mannschaft oder des Clubs erreichen zu können. Wenn du glaubst, sie sollen immer das Gleiche anziehen, Tasche gleich, alles gleich, du wirst 3, 4, 5 Spiele auch finden, aber die Guten kannst du abschreiben. Die Guten wollen immer, die ist meistens in Einzelgänger im Golf und du musst die Einzelgänger sein lassen. Es fängt an, wie sie sich anziehen. Es ist mir piepsegal, wie du dich anziehst. Wirklich.
Ja, okay. Ja, das sehe ich genauso. Also ja, klar, sieht geil aus, wenn alle geil aussehen, aber am Ende des Tages gibt es da viel Individualität. Ted, du hast in Leon Roth und jetzt auch, du bist jemand, der in übergreifenden, wenn ich das so nennen darf, in alters- und leistungsübergreifenden Gruppen gerne arbeitet, wenn ich das so auch jetzt auch von Facebook wahrnehme, wenn ich deine Videos sehe mit jetzt Wolfgang Glawe, den ich ja auch noch kenne aus Leon Roth, der jetzt bei dir ist und mit vielen anderen. Was ist der Grund dafür, dass du ältere Spieler, bessere Spieler, jüngere Spieler, dass du die viel zusammenbringst? Ich sag mal, entgegen ja der Theorie, dass Kinder in ihren Altersklassen eigentlich trainieren sollten.
Das ist der größte Schwachsinn aller Zeit. Du trainierst Leute in deren mentale Zustand oder wie heißt das, Ebene, ja. Leistung. Ja. Mhm. Und wenn du weißt, zum Beispiel Wolfgang Glawe trainiert seit 10 Jahren alt ist mit der ersten Mannschaft, weil er besitzt diese Leidenschaft, er ist Wettkampfbereich, der fiebert immer mitzuspielen. Mhm. Und der bringt, als Mensch ist er einzigartig. Ich meine, die Kardashians haben so viel Geld verdient mit deren blöden, wie heißt das, Living oder the Kardashians oder Reality Show. Yeah. Der könnte Milliarden verdienen. Ich meine, der sagt Dinge, der kann kein Mensch auf die Idee. Der letztens haben wir trainiert und wir haben so eine Stationstraining gehabt und der Ball muss innerhalb von der Grifflänge sein im Pitchen. Ja. Und die pitchen immer zu zweit. Und bevor der andere pitchen darf, muss der andere seinen Ball aufgehoben haben. Und es läuft hin und her mit Strafrunden und alles Mögliche. Und Wolfgang hat sich natürlich die schwerste Station ausgesucht. Und die anderen waren alle fertig und dann kam er auf seine Station. Und er hat noch 50 schaffen, die haben nur einen, er war immer noch da. Und ich habe gesagt, Wolfgang, warum fängst du mit dem Schwersten an? Ja, wenn er vorbei ist, die anderen sind leicht. Ich habe gesagt, ja, aber fühlst du dich nicht mehr unter Druck, dass die anderen alle da sind und du hast gar nichts geschafft? Ja, kann sein, ne? So, gib acht. Jetzt sein Partner pitcht das Ding immer halt von Grifflänge und dann fängt er an, ihn, wie heißt es, anzuschreien, zu motivieren. Ja, Junge, ja, von null auf nix auf einmal. Ich habe gesagt, Wolfgang, was heißt von null auf nix? Was bedeutet das? Und alle lachen. Ich meine, so, der Punkt ist, ein Kind mit 10, der wettkampfbereit ist und kann auch mithalten, weil ich sage immer, Kinder mit 12, es gibt keinen Grund, warum ein Kind mit 12 nicht eine Weltklasse-Putting-Bewegung haben sollte oder Pitching-Bewegung haben sollte, weil es hat nichts mit Kraft zu tun. Und wenn sie gut genug sind, da mitmachen zu können, dann ich lasse sie dann mittrainieren. Ich lasse auch andere Kids, nicht viele, ein oder zwei ab und zu, auch mit der ersten Mannschaft trainieren. Und dann, du brauchst dich nicht zu wundern, wenn sie mich fragen, hey, meine Eltern würden mich nach Stuttgart fahren oder irgendwo kann ich Caddy machen. Ja. Ich frage niemanden, Caddy zu machen. Die kommen von alleine. Und dieses Umfeld wächst damit. Ne? Und ich meine, ich sehe keine Mannschaften. Ich sehe nur noch eine Mannschaft und Spieler. Ja. Klar hat die erste Mannschaft eine andere Zielsetzung und auch manchmal einen anderen Inhalt als die AK-16-Mannschaft. Aber wenn es um Pitchen und Putten geht und einer ist bereit, oder ich denke, ein künftiger erster Mannschaftsspieler, ich tue sie schon ganz früh in die Mannschaft integrieren, weil die nehmen dann das mit, was sie gelernt haben aus der ersten Mannschaft, dann in die AK-16 oder AK-14-Mannschaft mit. Und dann die sind halt die Vorbilder oder Führer innerhalb dieser Mannschaft.
Okay, das und heißt, das damit nutzt du ganz konkret, um auch Inhalte irgendwo nicht über dich, sondern über die Spieler eben auch in die Mannschaften reinzubringen.
Ja, und ist es genauso, warum gibt es Bermudagras teilweise in Deutschland? Ganz einfach, die gehen in Urlaub in Spanien, kommen zurück mit Bermudagras, noch in den Spikes und dann, wenn es warm wird, das Zeug wächst wie Unkraut. Und du kannst das gleiche Theorie benutzen mit deinen jungen Spielern. Du nimmst sie mal hoch, die sehen, was die Latte ist, die fiebern mit, gehen zurück und dann die denken immer, hey, das ist alles hier viel zu lässig. Ja. Und die versuchen, die anderen Jungs dann zu treiben, als ob sie aus der ersten Mannschaft kämen. Die machen dein Leben leicht. In dem Moment, wo du das erreicht hast, ist alles erledigt.
Okay, sehr cool. Coole Idee, cooler Tipp. Ted, vielleicht zum Ende nochmal ein Ganz kurz ein Tipp für vor allem für Eltern und für Trainer, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Du hast gerade schon so ein bisschen erwähnt. Was ist aus deiner Sicht das, ich sag mal, das Wichtigste, was Kinder und Jugendliche bis 10, 11, 12, 13, 14, bis sie sich vielleicht auch selber entscheiden, Leistungsgolf zu spielen, was ist das Wichtigste, was sie im Golfsport neben Spaß natürlich mitbekommen sollten? Also was ist für dich Disziplin. Als Trainer wichtig?
Okay? Disziplin. Bis 12 muss Kinder Disziplin verstehen. Das heißt, wenn sie meine Stimme hören, dann ist der Schalter eingeschaltet. Und die wissen, okay, die haben Aufgaben. Und ich meine, ich halte immer so eine kurze Rede über Inhalt, was wir machen, was wir gemacht haben. Und die werden immer getestet, wenn sie nicht wissen, was die Antwort ist. Und die wissen alle, ich frage nie was, was ich nicht schon die Antwort gesagt habe. Und wenn sie es nicht wissen, da gibt es Liegestutzen. Ich werde die irgendwie provozieren, dass die zuhören. Ne? Und diese Disziplin ist alles. Weil die müssen wissen, dass die können nur besser werden, wenn sie aus deren Zeit alles nützlich machen. So, du hast Disziplin und dann Time Management. Time Management ist sehr wichtig. Alle diese Kids, die schlechte Noten haben, ich gucke auf dein Handy, wie viele Stunden sie auf dem Handy waren und wie viel sie gelernt haben. Und wenn sie das verstehen, dieser Zusammenhang zwischen Disziplin und Time Management, ja, wenn sie das besitzen, und du kannst mich fragen, warum 12? Ganz einfach, mit 13, okay? Fangen die Jungs an, natürlich, sie kommen ins Pubertät. Und dann haben die Hormone im Kopf und dann haben sie nur noch wilde, verrückte Ideen. Und wenn sie bis da nicht begriffen haben, wie die Musik spielt oder wie heißt das, der Hammer hängt, ja, dann hast du große Schwierigkeiten. Du kannst nicht auf einmal sagen, jetzt wird es disziplinierter. Der Maßstab, der Leistungsgrad im Training ist höher immer, aber Disziplin und Struktur muss von vorne Anfang etabliert sein. Und wenn du das hast, dann ist es erledigt. Ab 14 dann geht es um dein Spiel transportieren zu können. Kannst du das von Mannheim nach St. Leon und dann nach Freiburg vielleicht oder Hamburg, wenn es ein großes Turnier gibt. Ja. Wie kannst du dein Umfeld, und das heißt auch, deinen Koffer packen und deine Kleider aussuchen, Was für Ausrüstung nimmst du mit? Guck mal auf deine App, ob es regnet. Hast du dein Regenzeug dabei, ob es kalt ist? Alle diese Dinge, die sie wissen müssen, um erfolgreich wie zu Hause spielen zu können, das ist der nächste Schritt. Und dann mit 16 geht es auf die internationale Ebene meistens, wo es, und dann musst du als Eltern viel engagierter sein. Du musst weit im Voraus, was dein Turnierplan angeht, Kommunikation mit dem Kadertrainer. Ich habe natürlich einen guten Rat zu allen Trainern, dass ich auch sagen kann er mitkommen als Zahler? Und ja, gerne, wenn es ein guter Spieler ist und er weiß, hey, der ist sowieso irgendwann in meinem Kader. Dann die helfen dir auch und damit sparst du auch Geld. Du musst auch Eltern beibringen, wie sie Geld sparen können, wenn sie unterwegs sind, weil Kinder müssen auch wissen, das zu schätzen, was das alles kostet. Und es darf nicht selbstverständlich sein. Ich meine, ich habe mit 4 Hurley nach Disney World genommen oder Euro Disney. Ja. Und gleich, wenn du durchkommst auf der linken Seite, ist dieser Shop, wo du alles kaufen kannst. Ich meine, der kam durch die Tür, innerhalb von 3 Minuten standen 20 Dinge vor meiner Nase, die ich alles kaufen sollte. Und ich habe dann zu ihm gesagt, okay, ich habe sie dann nebeneinander gestellt. Er sagt, das kostet mich 1 Stunde Arbeit, 2 Stunden Arbeit, 3 Stunden Arbeit, 2 Stunden Arbeit. Ich sage, ich will nicht das ganze Jahr für dich arbeiten. Du kannst 3 Dinge aussuchen. Dann hat er 3 Puppen mitgenommen, die er ewig lang hatte. Und die Kinder müssen auch die Wertschätzung haben, dass es ist auch genauso gut, wenn du nach Österreich fährst oder Schweiz oder Frankreich, was dann 5-6 Stunden fahren ist, als dass die ganze Mannschaft nach Schottland geht und es kostet 2.500 Euro für alle, da mitzuspielen. Ja, ja. Ich meine, wenn sie diese Wertschätzung besitzen, du hast auch für das Leben jemandem geholfen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ted, vielen Dank für deine Insights. Für alle, die jetzt zuhören, meine Tochter hat unser Interview so ein bisschen gesprengt und hat mir nebenbei noch hier ein Bild gemalt. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Mikrofon hört, das Malen.
Ted, war dir jetzt gleich Maler, du hast Glück.
Ja,
muss
ja,
ihn nur Papier, muss ihn nach Papier und Farbe kaufen.
Tatsächlich sehr kreativ. Was meinst du, wie viel Papier in ihrem Zimmer rumliegt und auf ihrem Schreibtisch?
Ich würde alles aufheben an deine Stelle.
Ja, das tun wir. Die Berge sind schon so. Mein Sohn ist tatsächlich eher der Sportler. Ja? Wenn der einen Ball in der Hand hat, dann der wird irgendein geiler Mannschaftssportler. Das weiß ich jetzt schon. Ted, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass gerade Corona-Zeit, dass wir uns schnell immer wiedersehen. Denn wenn wir beide uns wiedersehen, heißt das, dass diese Zeit vorbei ist. Und wo trifft man dich, wenn jetzt Eltern draußen sagen oder Spieler draußen sagen, ey, der Typ ist cool. Wie kann man dich kontaktieren? Wo kann man dich kontaktieren?
Facebook ist wahrscheinlich das Einfachste. Facebook oder gehst auf unsere Webseite, da steht meine Telefonnummer. Ich meine, ich habe viele Eltern, die mich aus dem Ferne über Facebook oder irgendwas schreiben und fragen, was sie alles machen können. Ich meine, kannst du mein Kind seinen Schwung anschauen? Ich gucke gerne die Schwinge an, aber wenn es dann am nächsten Tag 8 ist und was kann ich sonst machen, dann sage ich, hey, fahr lieber hier runter, weil ich meine, ich habe auch andere Dinge zu tun. Also ich gebe viel mehr Unterricht über WhatsApp als live. Klappt mir das mittlerweile. Und ich mache das umsonst. Deswegen du musst selektiv sein, wem du über WhatsApp hilfst.
Ja, auf alle Fälle, sonst wird es zu viel. Ted, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass es dir weiterhin gut geht. Bleib gesund, muss man ja sagen, in dieser Phase. Bestell Nico bitte einen schönen Gruß von mir. Und dann drücke ich die Daumen für die diesjährige DGL-Saison, beziehungsweise, dass wir uns, ich freue mich
jetzt wenn schon. Wenn sie stattfindet
und wenn es irgendwo startet. Und ich gucke erst mal, was meine Tochter hier noch für Bilder mit meinem iPhone gemacht hat. In dem Sinne, mach es gut, bleib gesund. Vielen Dank
für deine Zeit. Okay, Schatzi, alles Gute. Ich sei ganz lieb zu deinem Papi. Ne?
Das auch noch, tschüss.
Wenn man so hässlich ist, der braucht Freunde. Ne?
Vielen Dank, das sagt Ted. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Okay, ciao, tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben, so schreibe mir doch einfach eine E-Mail an hallo@golf-in-leicht.de und ich verspreche dir, ich werde auf jede E-Mail eingehen. Und jetzt viel Spaß mit deinem Golfspiel und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, dein Fabian.